Dies ist die Botschaft von William Marion Branham. Ein Zeugnis auf dem See, gepredigt am 7.3.1964 in Dallas, Texas, USA. Übersetzt von Herbert Asmis. Bevor wir unsere Häupter zum Gebet beugen, möchte ich gerne etwas von Gottes Wort lesen. Ich liebe es immer, sein Wort zu lesen, weil meine Worte versagen, denn sie sind von einem Menschen. Aber sein Wort kann nicht versagen. Ihr, die ihr den Text verfolgt und so weiter, lasst uns heute Abend von Matthäus, dem 14. Kapitel, lesen und mit Vers 22 beginnen. Und alsbald nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er auf den Berg besonders, um zu beten. Als es Abend geworden, war er da selbst allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, und der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen wandelnd auf dem See. Als die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Alsbald aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Lasst uns unsere Häupter zum Gebet beugen. Während unsere Häupter und Herzen vor Gott gebeugt sind, gibt es da heute Abend eine Not, die ihr Gott bekannt machen möchtet. Dann erhebt eure Hände, damit euer im Gebet gedacht wird. Herr, sei uns allen gnädig. Unser himmlischer Vater, wir kommen jetzt in deine Gegenwart im Namen des Herrn Jesus, wissend durch die selige Gewissheit, dass er es uns verheißen hat, wenn wir irgendetwas in seinem Namen bitten, dass du es uns gewähren wirst. Dafür sind wir sehr dankbar. Worte können nicht die Weise ausdrücken, wie wir deswegen fühlen, mit der Gewissheit, welche wir haben, dass du uns gerade zuhörst. Du hast diese Hände gesehen, Herr. Du weißt, was sie nötig hatten. Du bist der allgegenwärtige, allmächtige, unendliche Gott. Wir wissen, dass du die Herzen der Menschen kennst. Du kennst unsere Gedanken. Sogar bevor wir geschaffen wurden, kanntest du jeden Gedanken, den wir jemals haben würden, weil du unendlich bist. Zu dieser Stunde beten wir, Herr, während unser Verlangen sich nach dir ausstreckt, dass du vom Himmel herabschaust und unsere Anliegen in dein eigenes Herz nimmst und uns gemäß deinen Reichtümern in der Herrlichkeit antwortest. Gib uns das Verlangen unseres Herzens, vertrauend, dass es dein göttlicher Wille ist. Wir wissen, dass es dein Wohlgefallen ist, deinen Willen zu tun. Schenke uns heute Abend wieder ein großes Ausgießen deiner Gegenwart, Herr. Heile die Kranken, errette die Verlorenen, wecke die auf, welche tot sind, in Sünden und Übertretungen, und bringe sie heute Abend zu neuem Leben. Mögen wir Jesus sehen. Wir bitten es in seinem Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Es tut mir leid, dass wir nicht in der Lage sind, die Menschen unterzubringen, weil zu wenig Plätze da sind. Sie haben gesagt, dass sie seit dem ersten Abend große Menschenmengen wegschicken mussten, und es tut uns deswegen leid. Bruder Grant hat es entweder einfach nicht geschafft, einen anderen Raum zu bauen, oder ich glaube, er wollte auf der linken Seite eine Zwischenwand entfernen. Dieser kostbare Bruder fragte mich heute, ob ich jedes Jahr zu seiner Gemeinde nach Dallas kommen könnte. Das ist so eine gewaltige Einladung in dieser Zeit, wo sich die Türen so schnell verschließen. Dennoch möchte dieser Mann, dass ich jedes Jahr einmal komme. Ich schätze das. Ich hatte heute Morgen eine Zeit der Gemeinschaft mit Ihnen, mit Bruder Gordon Lindsay und vielen anderen, Bruder Perry Green, welcher der Förderer der kommenden Versammlung unter im Beaumont ist. Er sitzt heute Abend hier hinter mir mit vielen von unseren Freunden wie Bruder Don und seiner Frau. Wir sind glücklich, sie hier zu haben. Der Herr segne euch. Heute Abend habe ich versucht, meine Botschaft so einfach wie nur möglich zu machen, so dass sogar ein Kind es verstehen konnte. Morgen Nachmittag ist ein evangelistischer Gottesdienst und ich wünschte, dass ihr alle kommen könnt. Wenn ihr aber Gottesdienste in eurer Gemeinde habt, dann bleibt dort, wo ihr euren Platz gefunden habt. Wir möchten nicht, dass irgendjemand seine Gemeinde verlässt. Wenn ihr krank seid und kommen möchtet, damit für euch gebetet wird oder eure Gemeinde morgen Nachmittag einen Gottesdienst hat, sprecht mit eurem Pastor darüber, damit er nicht schlecht darüber denkt. Lasst ihn wissen,
dass wir zusammenarbeiten hier sind, um den ganzen Leib von Jesus Christus zu helfen, welcher sich hier in Dallas und der Umgebung aufhält. Ich denke, morgen Nachmittag werde ich um 14.30 Uhr eine evangelistische Botschaft bringen. Dann werden wir für all die Kranken beten, alle Gebetskarten drannehmen, auch die, welche die Woche hindurch ausgelassen wurden, und werden morgen für sie alle beten. Mein Thema heute Abend ist mehr wie ein kleines Drama, nur für eine kleine Weile. Ich werde heute Abend versuchen, so viele Kranke wie nur möglich hereinzubekommen, um für sie zu beten. Mein Text lautet: Fürchtet euch nicht, ich bin's, spricht Jesus. Mein Thema ist ein Zeugnis auf dem See. Es muss spät an einem Nachmittag gewesen sein. Die Sonne muss untergegangen sein, als diese stattgefunden hat. Sicher war es ein heißer Tag, etwa so, wie es hier drin ist. Die Klimaanlage ist ausgefallen und sie arbeiten daran. Das ist der Grund, dass ich mein Thema geändert habe, von dem, worüber ich sprechen wollte, so dass ich mich kürzer fassen kann. So braucht ihr nicht so lange in der Hitze zu sitzen. Dieser große Fischer, nach dem, was er an dem Tag durchgemacht hatte, hatte er Jesus in seinem gewaltigen Dienst beobachtet. Ich hätte so gerne an jenem Tag gelebt, um ihm zu folgen. Aber wisst ihr, ich bin froh, dass ich immer noch das Vorrecht habe, dieselbe Sache zu tun, ihn zu beobachten, wie er Dinge tut. Es ist heutzutage gewaltiger, ihn zu beobachten, als es damals war. Jetzt habe ich mehr Glauben an ihn und kann jetzt auch mehr Glauben haben, als ich damals gehabt hätte, weil wir 2000 Jahre gehabt haben, um zu beweisen, dass das Evangelium richtig ist. Nach 2000 Jahren ist er immer noch lebendig und tut dasselbe, was er damals tat. Deswegen haben wir jetzt eine größere Gewissheit und eine größere Grundlage für den Glauben, als sie damals hatten. Er war ein Mann, welcher mit einem Anspruch umherging, dass er von Gott gesandt war und der Sohn Gottes war, dass Gott sein verheißenes Wort von jenem Tag durch ihn bestätigt. Sie hatten ein wenig den Grund, es anzuzweifeln. Die Theologen hatten es. Ihr bemerkt, es war eine bemitleidenswerte Sache. Es war wirklich bemitleidenswert, weil jene Theologen es geglaubt hätten, wenn nicht Gott ihre Augen verblendet hätte. Die Bibel sagt es in dieser Weise. Habt ihr gewusst, dass er verheißen hat, dass er heute wiederum in ihre Augen verblenden würde, dass sie es nicht sehen? Sie würden hochmütig, prahlerisch sein, das Vergnügen mehr lieben als Gott, Verräter, falsche Ankläger, unversöhnlich, das Gute nicht liebend. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, aber verleugnen die Kraft davon. Es ist wieder eine Verheißung, die sich erfüllt. Ihr könnt nicht anders, als dass euch die Menschen leid tun, dass ihre Augen für diese Zeit verblendet sind. Die Schrift zeigt uns, dass Gott verheißen hat, dass es gerade in dieser Zeit stattfinden würde, in dieser Stunde, und wir sehen es als Erfüllung und beobachten es. Menschen schauen es an und schütteln den Kopf, gehen weg und sagen: Ich sehe es nicht. Es ist eine bemitleidenswerte Sache, aber dennoch müssen die Schriften erfüllt werden. Es muss so sein. Diese Jünger waren von Gott erwählt. Habt ihr bemerkt, dass Jesus ihnen sagte, vor Grundlegung der Welt erwählte er sie, und sie waren ein ausersehener Same Gottes. Das ist der Grund, dass, wenn Schwierigkeiten sich erhoben und es aussah, als wenn der Mensch Jesus durch eine Frage in eine Ecke gedrängt hätten, es für ihn keine Frage gab. Sie konnten es nicht verstehen, aber sie waren überzeugt davon, nichts anderes wie ihn zu kennen. Du alleine hast Worte des ewigen Lebens, und sie waren entschlossen, dabei zu bleiben, weil sie für das Amt ausersehen waren. Und so ist es heute, dass Männer und Frauen, welche zum ewigen Leben ausersehen sind, zum ewigen Leben kommen werden. Und all die, der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Das ist sein Wort, und das kann nicht versagen. Es ist Gottes Wort. Wir sehen jetzt diese Jünger, welche an dem Tag eine große Versammlung hatten, draußen auf dem Feld, auf dem Berg entlang. Jesus hatte ihnen gesagt: Geht jetzt über den See voraus, vor mir. Er ging allein auf den Berg hinauf zum Gebet. Ich kann mir vorstellen, wie diese Jünger sich fühlten, nachdem sie ihren Freunden begegnet waren. Freunden zu begegnen und mit Freunden Gemeinschaft zu haben, und gerade dann, wenn man sich gut genug kennengelernt hat, dann müsst ihr auf Wiedersehen sagen. Das ist immer überall im Land, in der ganzen Welt, so ein Kummer für mich, dass ich Freunden begegnet bin und sie dann verlassen musste, wenn man dann weiß, dass da viele sind, die man nie wieder sieht, bis man ihnen beim Gericht begegnet. Es ist eine traurige Angelegenheit. Ich kann mir das Boot vorstellen, mit dem Bug auf das Ufer gerammt. Es muss Simon Petrus gewesen sein, mit den großen, muskulösen Armen und Schultern, welcher das Boot herumstieß und sie auf den See hinausrichtete. Sie alle winkten dann am Ufer auf Wiedersehen, und sie riefen: »Kommt bald wieder zurück und bringt den Meister mit uns, um zu besuchen. Kommt für eine neue Erweckung, denn wir sind heute so sehr gesegnet worden.« Neue Freunde winkten. Er stieg über den anderen Jünger hinweg und setzte sich vielleicht an der Seite von seinem Bruder Andreas nieder und nahm die Ruder in die Hand. Die Schiffe wurden damals entweder durch den Wind oder durch die Ruder, welche sie betätigten, vorwärts getrieben. Sie saßen dann zu zweit auf einer Bank und hatten vielleicht 6 oder 8 Ruder. Sie ruderten dann alle zusammen, und in der Weise konnten sie das Boot gerade halten, wenn der Sturm kam. Wenn der Wind normal blies, konnten sie ein Segel hissen und segeln. Aus der Sicht der Schrift muss es gerade vor diesem Ereignis ein heißer Tag gewesen sein. Ein richtig stiller, sonniger, heißer Nachmittag, und die Sonne ging unter. Sie winkten den Menschen auf Wiedersehen, legten ab, ruderten und bewegten sich auf den See hinaus. Mit dem Sonnenuntergang kam die Abenddämmerung, und nach einer Weile setzte die Dunkelheit ein. Sie müssen eine gute Rudergeschwindigkeit erreicht haben, und das ist eine schwere Arbeit, wenn diese großen, schweren Ruder in die See tauchen. Fast alle von ihnen waren Fischer und starke Männer, die an die See gewöhnt waren. Als sie so erwarteten, dass Jesus ihnen bald nachkommt, waren sie nun dort draußen und müssten gerade ein wenig so entlang gefahren sein. Wenn man das Schiff in Schwung bekommen hat, dann lässt man es treiben. Vielleicht wird der junge Johannes der Erste gewesen sein, welcher sprach, weil er der Jüngste von der Gruppe war. Er muss es gewesen sein, welcher sagte: »Ich werde einfach ein kleines bisschen müde. Lasst uns für eine Weile treiben. Wartet einen Moment. Wir brauchen uns nicht beeilen. Er ist bis jetzt nicht vorbeigekommen, so können wir genauso gut ein bisschen warten und eine gute Prise Luft schnappen.« Während er mit seinem Kopf ein wenig dort heruntergebeugt saß, muss er eine Zeugnisversammlung begonnen haben. Das ist es, worüber ich heute sprechen möchte. Er muss es gewesen sein, der zuerst aufstand und sagte: »Brüder, egal was die Menschen sagen und wie sehr jedermann es anzweifeln möchte, ich bin jetzt absolut sicher, nach dem heutigen Tag, dass wir nicht einem Betrüger folgen. Wir folgen niemandem anderem als Gott allein, weil kein Mensch das tun könnte, was er heute getan hat, es sei denn, es wäre Gott selbst. Ihr wisst, als er diese Kekse nahm und sie brach und dort 5000 speiste, das ist die erstaunlichste Sache für mich. Da hätte bis heute noch eine Frage sein können. Jetzt wiederhole ich nur sein Zeugnis, wie es war. Und das hat es geklärt. Er sagte: »Ich kann mich erinnern, als ich vor Jahren dort unten in der Nähe vom Jordan lebte, als ein kleiner Junge, wie mich meine hübsche jüdische Mutter am Nachmittag hochnahm und mich auf ihren Schoß setzte, wie sie mich draußen auf der Veranda schaukelte, wenn der Mohn am Ufer des Jordan entlang blühte. Sie schaute immer zur Wüste hin, von wo unser Volk einmal durch die Wüste hindurchgebracht wurde. Sie erzählte mir immer Geschichten aus der Bibel. Eine der größten Geschichten, an die ich mich erinnern kann, war die sunamitische Frau, und als ihr kleiner Junge tot war, und der Prophet weckte diesen Jungen wieder von den Toten auf. Das war immer eine packende Geschichte. Aber eine der gewaltigsten Geschichten, die meine Mutter mir immer erzählte, hat sie folgendermaßen begonnen: »Nun, Johannes, du bist noch ein kleiner Junge, aber ich möchte, dass du dich daran erinnerst, wenn du älter wirst, dass der große Jehova unser Volk aus Ägypten herausgebracht hat, und wir kamen über den Fluss dort drüben, durch diese Wüste. Die ganze 40 Jahre wanderten sie in der Wüste. Es gab keine Orte, wo sie Kleider bekamen, und keinen Ort zum Essen. Gott ließ jeden Abend Brot aus dem Himmel herab regnen und speiste unser Volk in der Wüste, weil sie in der richtigen Einstellung waren, dem großen Jehova zu folgen. Und jetzt, eines Tages, wird Jehova hier auf Erden Fleisch werden, in der Form eines Mannes. Er wird der Gesalbte, der Messias genannt werden. Und ich erinnere mich, würde er sagen, als ein kleiner Junge, wie mein Verstand es ergründen wollte, versuchend es zu ergründen, weil Gott all jene gespeist hat, 2,5 Millionen Menschen in der Wüste. Wie hat er das ganze Brot bekommen? Ich habe meine Mutter gefragt, Mama, hat Jehova eine große Menge Öfen dort oben im Himmel und hat er das ganze Brot gebacken und lief dann abends herunter und legte es auf den Boden für das Volk aus und Gottes große Himmel sind voll mit Öfen? Sie sagte, nein, mein Junge, du bist noch zu jung, um es zu verstehen. Schau, Jehova ist ein Schöpfer, er braucht keine Öfen. Er spricht einfach und sein Wort manifestiert sich, wenn er spricht. Er ist der große Jehova. Und er spricht es einfach. Die Engel verteilen es dann unten auf dem Boden für das Volk. Und heute, als ich ihn dort stehen sah, habt ihr den Blick auf seinem Gesicht gesehen? Da war kein Zweifel in seinen Gedanken. Ich stieg hinüber hinter dem Felsen und beobachte ihn, wie er das Brot nahm und es brach. Er reichte es zu seinen Gehilfen herüber, zu uns, um es den Menschen zu verteilen. Dann, als er wieder hinrichtete, um es erneut zu brechen, war das Brot wieder ganz. Er tat das 100 Mal, bis jeder satt war, und es waren Körbe voll, welche noch aufgehoben wurden. Ich weiß, das könnte niemand anders als Jehova sein, weil er genauso wie Jehova handelte. Nur Jehova kann erschaffen. Ich weiß, dass der Mann kein Betrüger ist. Da gibt es nur einen Schöpfer, und das ist Jehova. Und jetzt, von allen Dingen, welche ich gesehen habe, hat mich das überzeugt. Ich will euch jetzt wissen lassen, dass mein Herz vollkommen ausgeliefert ist und ich vollkommen glaube, dass er nicht nur ein Prophet ist. Er ist ein Prophet, aber er ist mehr als ein Prophet. Er ist nichts anderes als Jehova, Gott, unter uns wohnend, weil er Brot schuf und er die Gewohnheiten von Jehova hat. Kein Wunder, dass er sagen konnte, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich die Werke meines Vaters tue, und ihr mir nicht glauben könnt, glaubt den Werken, weil sie von mir zeugen und sagen, wer ich bin. Es sah so aus, als wenn die Menschen das so leicht hätten erkennen können. Johannes war überzeugt, dass er der Messias war, derjenige, von dem Jesaja sagte, ein Kind ist uns geboren, und sein Name wird genannt Rat, Friedensfürst, starker Gott und ewiger Vater. Johannes war überzeugt wegen dem, was er gesehen hatte. Der junge Bursche gab sein Zeugnis. Und zu der Zeit sagte Simon Petrus, nun gut, nur einen Moment, wenn wir eine Zeugnisversammlung haben, möchte ich auch gerne etwas sagen. Ihr wisst, dass ich der ganzen Sache gegenüber skeptisch war. Andreas, mein Bruder, wohnte der Erweckung bei, von Johannes dem Propheten, welcher bezeugt hatte, dass der Messias kommt und er ihn vorstellen würde. Ich war ein wenig skeptisch wegen dem, was Andreas mir sagte, weil ich alle möglichen Arten von Messias-Geschichten gehört hatte. Ihr alle erinnert euch an meinen alten Vater. Sein Name war Jonas. Ihr erinnert euch an ihn daran, dass er ein sehr treuer Gläubiger war. Wie gut kann ich mich daran erinnern, wie Vater und Mutter und wir alle vom Fischfang lebten. Und wir hatten damals keinen Fisch gefangen. Wir benötigten Brot und wie wir alle auf dem Boden niederknieten und zu Gott beteten. Gib uns heute einen Fang, Gott, damit wir in der Lage sind, unseren Fisch zu verkaufen und unsere Schulden zu bezahlen und Speise zu essen haben. Und wie wir im Sturm auf den See hinausfuhren und es wagten, diesen Stürmen zu trotzen. Ich kann das graue Haar von dem Rücken meines Vaters herunterhängen sehen, wie er eines Tages auf dem Tau von dem Boot saß und mit mir sprach. Er sagte, Simon, du bist mein ältester Sohn. Du weißt, dass ich immer geglaubt habe, dass ich den Messias sehen würde. Unser Volk hat seit Eden nach ihm Ausschau gehalten. Wir sind sicher, dass er kommt, egal wie lange es dauert. Das ist 4000 Jahre her, sagst du. Aber ich glaube, der Messias wird kommen. Jeder Jude hat geglaubt, dass er den Messias in seiner Generation sehen würde. Ich hoffe, ihn in meiner Generation zu sehen. Aber es sieht so aus, dass ich jetzt alt werde. Ich muss aufhören, auf den See zu fahren und dabei meine Schmerzen und Beschwerden zu bekommen. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht in meiner Zeit sehen. Aber vielleicht wirst du ihn sehen, mein Sohn. Ich möchte dich in den Schriften unterweisen, Mein Sohn, bevor der Messias auf dem Schauplatz erscheint, werden dort alle möglichen Arten von Dingen geschehen, alle Arten von verkehrten Dingen. Satan wird das tun, um den Einfluss des wahren Messias zu zerstören, wenn er kommt. Es ist immer in der Weise gewesen und so wird es immer noch sein. Er sagte, ich erinnere mich, wie er seinen Arm um mich legte und sagte, Junge, da gibt es nur eine Möglichkeit, dass du in der Lage sein wirst, den Messias zu erkennen. Nun, wir haben hunderte von Jahren ohne irgendeinen Propheten gehabt. Maleachi war unser letzter Prophet. Das ist 400 Jahre her, dass sie einen Propheten gehabt haben. Denk daran, dass Mose uns in den Schriften gesagt hatte, dass wenn der Messias kommt, er ein Prophet sein würde, wenn er auf dem Schauplatz erscheint. Wir Juden sind gelehrt worden, den Propheten zu glauben. Das auf die Erde kommen des Messias ist ein gesprochenes Wort Gottes, welches er uns verheißen hat. Das Wort kommt immer zu einem Propheten, und ein Prophet bestätigt das Wort. Vergiss das niemals, mein Sohn. Da mögen große Dinge hervorkommen, da mögen große Begeisterungen sein, gewaltige Dinge, aber denke daran, der Messias wird ein Prophet sein, weil wir wissen, dass Gott seinen Weg niemals ändert, und er sagte, dass der Messias ein Prophet sein würde. Deswegen denke daran, Junge, Propheten sind diejenigen, welche das Wort des Herrn haben. Wenn der Messias kommt, wird er ein Prophet sein. Ich kann immer noch seinen Arm spüren, sagte Simon, wie er ihn auf mich legte. Andreas stand dort und wusch zur Zeit das Netz. Erinnerst du dich noch daran, Andreas? Ja, Simon, ich erinnere mich daran. Andreas versuchte mir beizubringen, dass dieser Johannes ein Prophet war. Ich hatte andere Dinge zu tun. Ich musste den Fisch verkaufen und andere Dinge. Nun, Vater ist seit Jahren tot, aber ich habe das immer im Gedächtnis behalten. Vater sagte, dass der Messias ein durch die Schrift ausgewiesener Prophet sein wird und ich es nicht vergessen sollte, weil es ein gesprochenes Wort Gottes ist. Das Wort ist immer zu den Propheten gekommen. Das bewies es oder manifestierte, was für das Zeitalter verheißen war. Ihr wisst, dass mich Andreas eines Tages zu einer Versammlung bat, zu gehen. Ich ging dorthin, zu der Versammlung, wo dieser Mann Jesus war. Ich hatte alle möglichen Gerüchte gehört. Da gab es einen Jesus, welcher vor ihm aufstand und versprach, jemand Großes zu sein, und führte 400 heraus, und sie alle starben. Ich dachte, dass es wieder so einer wäre, mit irgendeiner großen Begeisterung von einer Erweckung oder irgendeiner großen Denomination, die sie gründen wollten. Aber eines Tages dachte ich, dass ich mit Andreas, meinem Bruder, hier mitgehen werde. Ich kann mir vorstellen, wie ungefähr zu der Zeit das Boot zu schaukeln anfing. Jemand fing an zu jauchzen und er sagte, »Setz dich, bring das Boot nicht so zum Schaukeln. Warte einen Moment und sitz still.« Und er sagte, »Wisst ihr, als ich dort hinabging und zum ersten Mal in seiner Gegenwart kam, schaute er mir direkt in die Augen und sagte mir, wie ich heiße. Er hatte mich nie zuvor gesehen, nicht nur, dass er mich kannte, sondern er kannte auch meinen gottseligen alten Vater, welcher mich in der Schrift unterwiesen hatte. Ich wusste, dass dies der Messias war. Das erledigte es für mich, gerade dort. Das war es. Das machte es für mich klar. Es muss dann Philippus gewesen sein, welcher sagte, kann ich hier ein Wort sagen? Jetzt sagte er, Bruder Nathanael, fasst das jetzt nicht falsch auf, weil ihr wisst, dass wie die Schriftrollen Jahre um Jahre durchgearbeitet haben, wie der Messias sein würde. Aber als ich ihn das tun sah, ging ich los und holte meinen Freund hier, Nathanael. Und Nathanael sagte, lass mich es erzählen, lass mich es erzählen. Wisst ihr, es ist so etwas daran, wenn Jesus etwas für dich getan hat, dann kannst du kaum Stille halten. Du musst es selbst erzählen. Ist es nicht so? Wenn es etwas Echtes ist, dann musst du es einfach sagen. Als er mich mit dem Heiligen Geist erfüllt hat, wollte ich davon erzählen. Ich wollte, dass jemand etwas darüber hört. Nicht jemand anders soll es erzählen, sondern ich wollte es selber sagen. Ich stelle mir gerade vor, wie Nathanael ganz begeistert ist und sagt, wisst ihr, ich möchte dieses gerne sagen, dass ich euch gegenüber ein klein wenig skeptisch war, Philippus, als du es mir erzählt hast. Ich fragte dich, kann irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen? Du gabst mir die beste Antwort, die irgendjemand je gehabt hat. Komm und sieh, das ist auch heute noch gut. Das ist wahr. Bleibe nicht zu Hause und kritisiere. Komm und finde es selber heraus. Ich sagte, kann irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen? Komm und sieh selbst. Ihr wisst, was ihr mir erzählt habt. Als ich in seine Gegenwart kam und er mir sagte, dass ich ein Hebräer wäre, ein Israelit und ein ehrlicher Mann, da wusste ich, aber ich wunderte mich, wie das sein kann. Er sah aus wie ein ganz normaler Mann. Ich erwartete, dass der Messias von einem goldenen Gang vom Himmel herunterkommt, direkt hinunter zu dem Haupt der Denomination hier in Jerusalem und sagt, Kajaphas, ich bin angekommen. Aber sie fanden heraus, dass er aus Nazareth kam, von einer armen Familie und tatsächlich mit einem schlechten Namen an ihm, als ein uneheliches Kind. Hier stand er mit normalen Kleidern, nicht wie ein Priester oder irgend sonst jemand, einfach wie ein normaler Mann. Ich dachte, als ich dort hineinging, wie kann dies ein Messias sein, mit einem alten Gewand an, welches er getragen hatte, seit er mir ein junger Bursche war, und jetzt hier mit demselben Gewand an, und sein Haar ging an seinem Rücken herunter, und er war wie ein normaler Mann von der Straße. Er schaute mir ins Gesicht und sagte, bevor Philippus dich gerufen hat, als du unter dem Baum warst, sah ich dich. Das erledigte es für mich. Ich wusste durch das Wort, dass er der Messias war. Das Boot muss gewackelt haben, und die Zeugnisversammlung ging weiter. Oh, was für eine wunderbare Zeit hatten sie dort draußen auf dem See. Sie hatten einfach eine gewaltige Zeit. Andreas sagte, ich möchte gerne etwas sagen, was mich für eine kurze Zeit verwirrt hat. Erinnert ihr euch, als wir nach Jericho hinabgingen? Er sagte, wir müssen dort hinaufgehen. Ich muss durch Samaria gehen. Deswegen ging er nach Samaria hinauf, und dort bei der Stadt Sichar schickte er uns alle weg, um in der Stadt Lebensmittel zu kaufen. Oh ja, ich erinnere mich gut daran. Sie sagten alle, ja, ja, das Boot schaukelte nur so. Jeder Einzelne hatte ein wunderbares Zeugnis, nachdem die Erweckung vorüber war. Sie hatten so diese Zeugnisversammlung. Er sagte, erinnerst du dich, wie wir uns hinschlichen und wir zu unserer Überraschung sahen, wie unser Meister mit einer gekennzeichneten Prostituierten sprach? Hm, dachten wir, das ist schlecht. Sieh ihn an, wie er dort draußen mit dieser jungen Frau spricht. Er schickte uns weg und hier ist er jetzt da draußen und sitzt mit dieser schlechten Frau dort. Erinnert ihr euch, wie wir gerade hinter den Büschen standen und ihr Gespräch anhorchten? Wir hörten ihn zu und hörten ihn sagen, Frau, gehe und hole deinen Mann und komme her. Vielleicht war die Frau auch ganz legal verheiratet. Sie schaute ihm ins Gesicht und sagte, Herr, ich habe keinen Mann. Erinnert ihr euch, wie unsere Herzen schwach wurden? Unser großer Messias, in den wir Vertrauen hatten, wurde hier einer Lüge überführt? Ein Kreuzverhör? Weil er sagte, gehe und hole deinen Mann, und sie hatte bezeugt, dass sie keinen Mann hat. Jetzt kam es auf ihn zurück. Erinnert ihr euch, wie wir alle überrascht aussahen und uns der Atem stehen blieb? Ja, ich erinnere mich daran. Erinnert ihr euch dann auch noch an die nächsten Worte? Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt, weil du 5 gehabt hast. Und derjenige, mit welchem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Oh, erinnert ihr euch an die Zeugnisversammlung hinter dem Busch? Seht ihr, ihr könnt ihn nicht in die Enge treiben. Er ist Gott. Andreas sagte, das erledigte es für mich. Bartholomäus sagte, wartet, ich würde auch gerne ein Zeugnis geben. Kann ich es tun, Brüder? Oh ja. Denke, das kannst du. Wir haben eine Menge Zeit. Er ist bis jetzt noch nicht gekommen. Deshalb werden wir noch ein paar Ruderschläge machen. Fang an, Bartholomäus, gib ein Zeugnis. Nun, eine der Sachen, welche für mich groß war, erinnert ihr euch an unsere Schwester unten in Jericho mit Namen Rebekka? Ja, ihr Ehemann hatte dort unten ein Restaurant. Er war ein Geschäftsmann und sein Name war Zachäus. Ja, ich erinnere mich gut an ihn. Ihr erinnert euch, dass sie eine von unseren Schwestern war. Sie hatte dem Herrn geglaubt und sie hatte solche Angst, dass Zachäus das alles vorbeigehen lassen würde, ohne Jesus anzunehmen. Und Zachäus war ein sehr guter Freund von den Priestern dort. So betete sie, dass etwas geschehen würde, was seine Augen öffnen würde, damit er erkennt, dass dieser der Meister ist. dass dieses das bestätigte Wort Gottes ist, unter uns Fleisch gemacht. Wir versuchten ihm zu sagen, wie Jesus von Nazareth die Geheimnisse der Herzen kennt und dadurch zeigt, dass er das Wort ist, weil das Wort die Gedanken im Herzen unterscheidet. Unsinn! Ich glaube dem Priester, sagte er. Was der Priester sagt, ist für mich gut genug. Da er zu all den Würdenträgern in der Stadt gehörte, den Kiwanis und alles Mögliche, ihr wisst, dass es für ihn so schwer war, davon loszukommen. Deshalb hatte Rebekka uns alle gebeten, zu beten. Jedes Mal, wenn wir zu dem Thema kamen, dass er ein Prophet ist, sagte er Unsinn. Der Priester sagt, dass er Belzebub ist. Er ist der Teufel. Er tut das durch die Kraft des Teufels. Er ist nur ein Gedankenleser. Das ist alles. Das ist nichts dahinter. So eine Sache gibt es heutzutage nicht mehr. Wir haben schon 100 Jahren keine Propheten mehr gehabt. Wie kann dieser Bursche mit nicht einmal einer Mitgliedskarte, wie kann er jemals ein Prophet sein? Oh nein, keine Möglichkeit, dass er so etwas sein kann. Aber ihr wisst, dass Rebekka festhielt. Seine Frau betete. Eines Morgens, als Jesus in die Stadt kam, fanden wir da heraus, indem Rebekka es uns erzählte, dass Zachäus auf der Straße hinausgegangen war, um ihn zu sehen. Er glaubte nicht, dass er ein Prophet war, so sagte er sich, dass er ihn sich mal gut anschauen wird, so wie er es uns neulich einmal bezeugt hat, als wir im Restaurant gegessen haben. So kletterte er an einem Ahornbaum hoch und sagte sich, »Weißt du was, ich werde mich hier oben verstecken, damit er mich nicht sehen kann. Ich bin sowieso ein kleiner Bursche, sehr klein. Ich kann ihn dort unten nicht sehen, in der Menschenmenge. Deshalb werde ich einfach hier in den Baum hochklettern. Er kann dann zu der Stelle, wo sich zwei Äste kreuzten. Und da setzte er sich, bei den Ästen. Das ist gerade ein guter Platz, um sich hineinzusetzen und zu beobachten. Das ist es, wo zwei Wege sich begegnen, deiner und der von Gott. Das ist eine gute Sache, noch einmal darüber nachzudenken. So sagte er sich, weißt du was, er muss ein Prophet gewesen sein. Er könnte es sein, er könnte möglich sein, dass ich verkehrt bin. Deshalb werde ich dir jetzt sagen, was ich meine. Ich werde mir ihn gut anschauen und er wird mich nicht erkennen. So werde ich einfach die ganzen Blätter nehmen und sie so hineinziehen um mich herum und ich werde mich verstecken, damit er mich nicht sehen kann. Ich werde ihn beobachten, wenn er vorbeikommt. Wenn er nicht wie die richtige Art von Person aussieht, werde ich ihm meine Meinung sagen, hier oben in dem Baum sitzend. So beobachtete er und hatte eine Deckung, so dass er aufstehen konnte und ihn sehen, wenn er um die Ecke kam. Als er um die Ecke kam, die Straße hinunterging, schaute er von seiner Seite zu der anderen und die Jünger sagten, »Geht zur Seite, es tut mir leid, da waren Menschen mit kranken Kindern und so weiter. Es tut mir leid, der Meister ist schrecklich müde von dem gewaltigen Gottesdienst gestern Abend.« Und in Gentleman-Manier sagte er, »Würdet ihr bitte zur Seite gehen und ihn vorbeilassen? Nun, er ist auf seinem Weg hinunter zu der Stadt. Würdet ihr bitte zur Seite gehen?« Zachäus sitzt hier oben in dem Baum und schaut auf ihn herunter. Jesus kam direkt unter den Baum und hielt an, schaute hoch und sagte, »Zachäus, komm von dort herunter. Ich gehe heute mit dir nach Hause zum Essen.« Das erledigte es für mich. Ich wusste, dass er dort oben war und kannte seinen Namen, wer er war. Das erledigte es. Das ist der Messias für mich. Jawohl, mein Herr, weil er wusste, dass der Messias dies tun wüsste. Sicherlich, so musste er an dem Tag mit ihm nach Hause gehen zum Mittagessen, wie er es gesagt hatte. Was für eine gewaltige Zeit war das. Wir erinnern uns daran. Wisst ihr, es muss ungefähr zur Zeit gewesen sein, wo die Zeugnisversammlung stattfand. Wisst ihr, diese Jünger waren dort auf dem See und gaben Zeugnis. Es muss irgendwo unten an der Schwärze der Nacht gewesen sein, oben in den Nordländern dort, dass Satan sich über den Hügeln bewegt hat und herabschaute. Er schaute zu der Zeugnisversammlung und er fand heraus, dass sie ohne ihn weggegangen waren. Dort war seine Gelegenheit. Seht ihr? Ich denke, diese Szene ist gerade wieder zurückgekehrt und wiederholt sich selbst. Sie waren in der Begeisterung der Erweckung ohne ihn weggefahren. Ich glaube, dass das genau dasselbe ist, was uns heutzutage passiert ist. In dieser Stunde der Verwirrung und nach dieser großen Erweckung, von der wir Zeugen sind. Es ist um die Welt gefegt. Jede Nation hat Erweckungsfeuer gehabt und es brannte. Große Heilungsversammlungen und Menschen empfingen den Heiligen Geist zu Zehntausenden mal Tausende. Und in der Begeisterung davon, wie dieser Jünger, welche bezeugten, was er getan hatte. Oh, wir haben ihn dieses tun sehen und wir haben ihn jenes tun sehen. Ich glaube, wir sind genauso wie sie ohne ihn weggegangen. Wir sind aufgrund von großen Gelegenheiten weggegangen, welche die Erweckung uns dargeboten hat. Wir sind weggegangen aufgrund von Gelegenheiten, eine Menge Geld zu machen. Die Gemeinden bauen größere Gebäude, große, gewaltige Millionen-Dollar-Gebäude, große Schulen und Bildungssysteme und bewirken, dass unser Denominationelles wächst. Dann haben wir unsere kommunistischen Programme, Antikommunismus. Das ist alles, worüber wir heute reden können. Und wisst ihr, von Anfang an hat Satan uns gesehen mit unseren antikommunistischen Programmen, mit unseren großen denominationellen Programmen, mit einer Million mehr und so weiter, wie sie es haben. Wir sind weggegangen ohne die altertümlichen Gebetsversammlungen und der Taufe mit dem Heiligen Geist, welches zurückkommt, bis das Feuer hinuntergebrannt ist. Ihr könnt schreien und versuchen, die Menschen zum Altar zu bringen. Und die gehen einfach hoch zum Altar, als wenn sie beinahe tot wären. Sie fürchten sich zu kommen. Und dann bittet der Prediger zu kommen, um mit ihnen zu beten. Oh, warum hat er mich darum gebeten? Und sie kommen da unten an und du kommst sie kaum vom Platz. Und sie stehen nur für ein paar Minuten da, schauen dich an und gehen zurück und setzen sich wieder auf ihren Platz. Für mich ist es so, dass das Feuer ausgegangen ist. Etwas ist passiert. Bruder Branham klatscht dreimal seine Hände zusammen. Hört, was wir brauchen, ist eine Erweckung, dass Sünder auf Christus schauen, Buße tun und zum Altar rennen, mit ihnen Händen erhoben, zum Gnade schreien und die ganze Gemeinde als eine Feuerflamme mit der Herrlichkeit Gottes. Unsere Begeisterung für die Gelegenheit, unsere Denominationen wachsen zu lassen, dadurch haben wir größere Schulen gebaut, um unsere Prediger auszubilden und senden sie weiter weg von Gott, als wir sie vorher waren. Gott wird nicht durch Bildung erkannt. Er wird nicht durch Theologie erkannt. Gott wird durch Glauben erkannt. Ihr könnt Gott nicht erklären. Er ist jenseits von Erklärung. Seht, was es bewirkt hat. Wir Pfingstler, welche einmal Pfingstler waren. Unsere Frauen haben ihr Haar kurz schneiden lassen und tragen Make-up. Unsere Männer erlauben es. Sie fürchten sich davor, etwas darüber zu sagen. Die Gemeinde wird sie hinaustun, wenn sie es tun. Und wenn wir nicht eine Hausreinigung benötigen, vom Pult herunter bis zum Fußboden. Es ist eine Schande. Es ist eine Schmach. Ein Mann kommt vor nicht langer Zeit zu mir und sagte, Bruder Branham, die Menschen lieben dich, aber du vergraulst sie immer. Du vergraulst die Frauen, weil sie kurzes Haar haben und so weiter. Ich sagte, die Bibel sagt, dass es eine Schande ist für sie in der Weise. Sie entehrt ihren Mann, wenn sie das tut. Es ist ein Zeichen dafür, dass du von Gott gewichen bist. Denk daran, im Fall von Simson war langes Haar ein Nazaräerzeichen, dass er sich von der Welt abgesondert hatte, zum Wort Gottes hin. Wenn ihr euer Haar kurz schneidet, ihr Frauen, verleugnet ihr, dass ihr dieses Nazaräerzeichen habt. Ihr seid nach Hollywood gegangen, anstatt zurück zur Bibel. Die Bibel sagt, lasst sie ungeschoren sein. Seht, es ist eine Schande. Und die Prediger sagen nichts darüber. Dieser Mann sagte mir, warum lässt du diese Frau nicht in Ruhe? Er sagte, sie erkennen dich als Propheten an. Ich sagte, ich habe nie gesagt, dass ich ein Prophet bin. Er sagte, sie erkennen dich als solchen an. Lehre sie, wie sie geistliche Gaben empfangen und was es bewirkt. Du sollst ihnen große Dinge lehren, gewaltige Dinge. Ich sagte, wie kann ich ihnen Algebra beibringen, wenn sie nicht einmal ihr ABC lernen wollen? Wie sollen sie anständig damit leben? Wie willst du das tun? Ja, geh zuerst zu der ersten Sache hinunter. Jahr für Jahr, wenn ich die Nation durchquere, wird es die ganze Zeit schlimmer. Da ist irgendwo etwas verkehrt. Es stimmt nicht mit dem Wort überein. Kein Wunder, dass wir keine Erweckungsfeuer brennen haben können. Wir benötigen eine Hausreinigungszeit. Gott wird das niemals tun, bis wir wieder zurückkommen. Wir benötigen eine Hausreinigungszeit. Ihr Männer, die eure Frauen solche Sachen tun lasst, wie kurze Hosen zu tragen. Das sind nicht die Methodisten und Baptisten. Das sind Pfingstler. Das ist wahr. Eine Form der Gottseligkeit. Laodicea-Gemeindezeitalter. lauwarm, mit dem Namen Pfingsten. Das ist alles. Pfingsten ist nicht ein Name, sondern es ist ein Erlebnis von der Taufe mit dem Heiligen Geist, welches die Menschen reinigt. Kein Wunder, dass wir keine großen Heilungsversammlungen und Dinge mehr haben können. Da ist irgendwo irgendetwas verkehrt gelaufen. Es ist Satan, der uns sah, wie wir draußen versuchen. Nun, wenn wir irgendetwas darüber sagen, werden sie ihre Mitgliedschaft wechseln. Erinnert euch, ihr verhitschelt Christen nicht. Christen sind rau. Es sind Männer und Frauen Gottes, welche für Gott stehen, egal was irgendjemand etwas zu sagen hat. Du brauchst sie nicht zu betteln, sie zu überzeugen oder sie zu parfümieren. Sie sind nicht zu bemuttern. Das sind Treibhauspflanzen, gekreuzte Pflanzen, welche für nichts Nutze sind. Sie werden nie etwas hervorbringen. Das erinnert mich daran, dass es bald Zeit ist, wo die Vogelnester gebaut werden. Ich beobachtete heute kleine Vögel dort drüben, kleine Spatzen, welche Stroh in ihre Nester packten. Es dauerte nicht mehr lange, bis sie nisten und ihre kleinen Eier ausbrüten. Wisst ihr, ein kleiner Vogel kann ein Nest mit Eiern haben und sie kann auf dem Nest mit Eiern sitzen und sie dreht sie alle paar Minuten um. Sie nimmt ihre kleinen Füße und dreht sie herum und sitzt dort. Nun, wenn sie diese Eier kalt werden lässt, nachdem sie einmal aufgewärmt waren, würden sie nicht ausbrüten. Sie fliegt nur weg und holt einen Mund voll Speise und kehrt direkt wieder auf sie zurück. Und ihr wisst, der alte Muttervogel, sie könnte dort auf diesen Eiern sitzen und sie alle 2 Minuten herumdrehen, sogar sich opfern und fasten, bis sie so schwach ist, dass sie nicht mehr aus dem Nest herauskommt. Aber es sei denn, dass der Muttervogel mit dem männlichen Vogel in Kontakt gekommen ist, sonst würden die Eier nicht ausbrüten. Egal womit, wie sehr du sie bemutterst, sie würden nicht ausgebrütet werden. Sie werden gerade in dem Nest liegen und verrotten. Wenn da jemals eine Zeit war, dass Pfingsten mit den Gatten zusammenkommen sollte, mit Jesus Christus, weil wir sonst nichts anderes als ein Nest voller verrotteter Eier bekommen. Wir verleugnen den Glauben und gehen in das ökumenische Konzil und nennen es eine gewaltige Sache, mit dem Papst zusammenzusitzen und sagen, dass es geistlich ist. Was in aller Welt ist nur los mit euch Pfingstlern? Wisst ihr nicht, dass die Bibel gesagt hat, dass jene Dinge geschehen werden? Wir jauchzen, weil die Methodisten und die Baptisten hereinkommen und all die anderen Dinge in dieser Weise. Erkennt ihr denn nicht, dass wenn die schlafende Jungfrau kommt, um Öl zu kaufen, dass das genau die Stunde war, in welcher der Bräutigam kam? Sie haben das Öl nicht bekommen. Wisst ihr, die Entrückung wird so geheim geschehen und hinweggehen, irgendwann in dieser Zeit. Ihr werdet es nicht einmal wissen, dass es geschieht. Es wird vorüber sein und ihr werdet euch wundern, was geschehen ist. Wie Johannes auf die Erde kam, sie sagten zu ihm, nun, die Bibel sagt, dass zuerst Elia kommen muss. Und er sagte, er ist bereits gekommen. Und ihr habt es nicht erkannt. So wird es eines Tages sein, und sie werden sagen, ich dachte, dieses würde vor der Trübsal passieren. Ich dachte, die Entrückung sollte stattfinden. Die Worte könnten wieder zurückkommen. Es ist bereits geschehen, und ihr habt es nicht erkannt. Es mag später sein, als ihr denkt. Oh, wacht auf, Gemeinde. Ich höre lieber damit auf, denn ich bin nicht gekommen, um Belehrung zu bringen. Ich dachte einfach nur daran, das mit hineinzupressen. Nur damit ihr es auch von der Seite seht. Denke daran, Bruder. Satan hat diese großen Programme gesehen, wie seine Gemeinde versucht, die andere zu übertrümpfen, eine Denomination versucht, die andere zu übertreffen und die ganze Ungelehrtheit herauszurupfen und ihnen eine Psychologie und einen Test zu geben. Sie haben da einen Psychologen, um einen Mann zu testen, bevor er auf das Missionsfeld geht. Pfingstler? Nein, das sind nicht Presbyterianer, das sind Pfingstler. Ein psychologischer Test wird von einer bestimmten Gruppe von Pfingstlern verlangt und es ist eine große Gruppe, bevor die Missionare auf das Missionsfeld dürfen. Was wäre, wenn sie damals einen Test gehabt hätten? Sie bekamen einen Test und es war ein pfingstlicher Test am Anfang, als sie im Obersaal warteten, bis dort Feuer aus der Höhe kam und die Kraft Gottes. Das war damals der Test, nicht ein weltlicher, halb betrunkener Psychologe, welcher dasteht und ein wenig versucht, den Verstand anzuregen, oder so etwas und dann sagt, ihr seid alle zusammen untauglich, obwohl es absolut bewiesen ist, dass ein Mann, welcher außerordentlich geistlich ist, nervös ist. Er muss in der Verfassung sein, um sich da hineinzubewegen. Da habt ihr es. seht und ihr verderbt es einfach, was Gott jahrelang zu tun versucht hat, und sie kommen direkt wieder zurück mit ihren Programmen. Sie sind begeistert, wenn sie eine Menge von Leuten zusammen versammeln haben. Sie sagen, wenn ich sie nur alle zu den Assemblies machen könnte, wenn ich sie zu den Einheitsleuten machen könnte, wenn ich sie alle zu den Methodisten machen könnte. Die Methodisten versuchen sie alle zu Methodisten zu machen und die Baptisten versuchen sie alle zu Baptisten zu machen und die Pfingstler alle zu den Pfingstlern. Oh, ich könnte es nicht ändern. Gott hat sie von Grundlegung der Welt an bestimmt. Wir müssen das Evangelium predigen. Das ist alles. Mit unseren großen Programmen sind wir ohne dieses Feuer weggegangen. Wir sind weggegangen und haben uns selbst ein hausgemachtes Feuer gemacht. Wegen unserem Kommunismus sind wir jetzt so verängstigt. Der Kommunismus ist hereingekommen. Was wird jetzt geschehen? Wisst ihr, die große Sache ist nicht der Kommunismus. Lasst mich euch das jetzt sagen. Ich fürchte mich nicht vor dem Kommunismus. Wovor ich Angst habe, ihr Pfingstler, dass dieses ökumenische Konzil euch einnehmen wird. Das ist die Sache. Es wird das Zeichen des Tieres bilden und ihr werdet da hineingehen müssen, weil ihr eine Organisation seid. Ihr müsst hineingehen oder herauskommen. Das ist die Sache. Und jede gute, feinfühlige geistliche Person weiß das. Wir brauchen ein neues auf dem See-Zeugnis. Wir finden es jetzt heraus. Unsere Pfingstler schlucken es einfach mit Samhaken, Leine und Senkblei. Was für eine gewaltige Sache wird das sein, sagen sie. Ihr Methodisten, Presbyterianer, Lutheraner, Gemeinde Christi und Pfingstler, ihr werdet eure gewaltige apostolische Lehre verleugnen müssen, um dort hineinzukommen. Sie müssen dieselbe Sache machen und ihr könnt nichts daran ändern. Es ist alles mit Rom vereinigt, ganz genau so, wie es bereits erwiesen ist. Die Schrift sagt es so. Was ist mit den Predigern los, die diese Dinge in so eine Verfassung kommen lassen, ohne die Menschen zu warnen? Gott wird es von ihren Händen fordern. Gerade in dieser Zeit der Schwierigkeiten, so wie sie in Schwierigkeiten waren. Es ist nicht der Kommunismus, welcher ansetzt. Es ist das ökumenische Konzil, welches die ganze Sache verschluckt. Denkt daran, wenn ihr sagt, wenn das geschieht, dann ist es schon zu spät. Ihr habt bereits das Mahlzeichen des Tieres angenommen, dann gehört ihr dazu. Ihr kommt besser jetzt davon weg, solange ihr noch davon wegkommen könnt. Ja, mein Herr, und werdet in das Königreich Gottes versiegelt. Der Leib von Christus ist der geheimnisvolle Leib von Christus, welcher dort durch den Heiligen Geist hineingetauft ist. Nicht durch ein sich anschließen, hineinkommen, hineingeredet werden, durch in Zungen gesprochen oder hineingejaucht. Ihr seid dort durch den Heiligen Geist hineingeboren. Das ist wahr, sicherlich. Nun, wir beobachten diese Dinge und die Schwierigkeiten kommen plötzlich herbei. Oh, der Teufel schaute hier rüber und sagte, aha, sie sind mit einem Temperamentausbruch weggegangen. Sie sind einfach nur dort draußen und springen auf und ab und jauchzen und haben eine gewaltige Zeit. Weißt du was? Gerade jetzt ist meine Zeit gekommen, um sie zu versenken. Ich werde jetzt mit ihnen abrechnen. So stieg er auf den Hügel hinauf und fing an, mit seinem giftigen Atem zu blasen und er pfiff, die Tage der Wunder sind vorbei. Nach diesem allem glaube ich nur, dass diese Menschen einfach nur nervös sind. Ich denke, sie sollten eine Untersuchung ihres Geistes bekommen, bevor sie auf ausländische Missionsfelder gehen. Pfingstler, aha, seht seinen giftigen Atem, welcher das Wort tötet. Oh, ich denke, es ist etwas anderes. Seht, sie gehen geradewegs zurück, wie alle anderen Denominationen es auch taten. Das ist genau die Straße, auf welcher sie sich bewegen. Sie tun es und es tötet sie. In derselben Stunde, in der es organisiert wird, wird es getötet. Es war immer so. Es wird immer so sein. Es wird nie wieder auferstehen. Es ist niemals in der Geschichte bekannt geworden, in diesem Laodicea-Gemeinzeitalter, wo Christus an der Außenseite der Gemeinde und klopfte und versucht hineinzukommen. Sie können es einfach nicht vertragen. Sie können es nicht hören. Jetzt finden wir die Stunde heraus, in der wir leben, wo Schwierigkeiten hereingekommen sind. Dann fangen wir an, sie herauszufinden, dass keine Wunder mehr stattfinden. Die Kranken gehen krank nach Hause. Es ist nicht die Schuld Gottes. Es ist wegen dem Mangel an Erweckung unter den Menschen. Es ist keine Erweckung. Sie sitzen da und hören und gehen nach Hause und sagen, nun, ich denke, dass das ganz gut war. Seht, da ist nicht mehr dieser Eifer da. Da ist nicht mehr dieses Etwas in den Menschen, was dort sein sollte. Ich erinnere mich, vor 15 Jahren hier in Arkansas, als ich dort oben in Jonesboro eine kleine Versammlung hatte, wo ungefähr 40.000 Menschen versuchten, diesem beizuwohnen. Sie kamen zu den Versammlungen zu einer Stadt mit ungefähr 15.000 Einwohnern. Sie lagen unter Planen von Lastwagen und allem Möglichen und hielten Zeitungen über ihre kranken Kinder, nur um hineinzukommen. Sie saßen in ihren Sitzen und wollten Tag und Nacht nicht gehen. Sie ließen von Angehörigen Hamburger holen und eine Flasche Mineralwasser und blieben Tag ein, Tag aus dort, Tag ein und Tag aus. Ihre Herzen brannten mit Feuer. Nur die kleinste Sache, welche Gott tat, versetzte sie in Feuer. Hunderte von ihnen kamen herein. Er ist immer noch derselbe Gott, der er vor 15 Jahren war. Er ist immer noch derselbe Gott heute Abend, der er war, als er den Himmel und die Erde schuf. Aber was ist es? Wir haben uns alle begeistert und wollten unsere Organisationen aufbauen. Wir wollten dieses und jenes aufbauen und etwas Großes und Glänzendes machen und es mit Jones vergleichen, mit den Methodisten, mit den Baptisten, mit den Presbyterianern. Ihr seid nicht von ihnen. Nein, ihr seid es nicht. Es sind denominationelle Leute, was auch in Ordnung ist. Nichts gegen sie. Das sind eine Menge feiner Christen unter ihnen. Aber ihr solltet euch nicht mit den ungläubigen Gruppen verbinden. Menschen, welche die Kraft davon leugnen, mit ihnen solltet ihr euch nicht verbinden. Wisst ihr, die Schwierigkeit davon ist, dass ihr versucht, Hollywood in die Gemeinde hineinzubekommen. Die Sache, welche ihr versucht solltet zu tun, ist, Hollywood aus der Gemeinde herauszubekommen. Seht ihr? Ihr versucht, euer Gebäude so schön zu machen. Ihr versucht, eure Denominationen so groß zu machen, bis die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht. Wir können nicht auf ihre Seite hinübergehen. Wir müssten sie auf unsere Seite haben. Alles Glänzende, denkt daran, Hollywood glitzert mit Weltlichkeit, während das Evangelium in Demut glüht. Da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Scheinen und Glühen. Das Evangelium glüht in Demut und Sanftmut und Niedrigkeit und Kraft, während Hollywood scheint und jedermann Hurra schreit und jauchzt und dann geht. Seht, das brauchen wir nicht. Wir möchten so ein Licht leben, denn er sagte, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verloren hat, das ist die Kraft des Evangeliums ist. Wir sollten etwas in unseren Gemeinden haben, was sich bewegt, dass die Methodisten, Baptisten, Presbyterianer und alle von ihnen danach verlangen lässt, auch zu kommen. Wir sollten so salzig sein. Salz macht durstig. Es schafft einen Durst. Salz ist der Geschmack, wenn es Kontakt bekommt. Es muss Berührung bekommen. Wir finden heraus, dass wir uns mit unseren großen Ideen versuchen zu vergleichen mit den Methodisten, Baptisten, mit den großen Gebäuden, mit den großen Städten und fein gebildeten Leuten und immer größeren Schulen und größeren Universitäten und alles Mögliche in dieser Weise. Wir sind weggegangen zu einem Tamtam und hier hat die Schwierigkeit eingesetzt. Die geistliche Gesinnung schaut herum und sagt, warte mal einen Moment hier, müssten wir alle das ökumenische Konzil annehmen? Wird unsere ganze Gruppe da hineingehen? Sicherlich geht ihr da hinein. Das stimmt genau. Beobachtet es und seht, ob ihr es nicht tun werdet. Die Bibel sagt es, ihr es tun werdet. Und Christus wird an der Außenstelle sein. Der Mond verdunkelte sich, bevor der Papst, der Erste, welcher es jemals tat, nach Rom ging. Und es zeigte sich auch ein Zeichen am Himmel. Unvorhergesagt geschah es. Wie der Herr heutzutage Dinge tut, das ist wunderbar. Dann in dieser gewaltigen Stunde der Dunkelheit, als sie dort waren, kamen die Winde auf. Alle Hoffnungen des Überlebens waren vorbei. Nun, was werdet ihr tun, wenn eure Denomination in das ökumenische Konzil hineingeht? Was wird dann geschehen mit all unseren gewaltigen Dingen, die wir hier auf der Erde gebaut haben, wenn die letzte Hoffnung vorbei ist? Wisst ihr, als sie angefangen haben zu schreien und alle Hoffnung vorbei war und sie nicht gerettet werden konnten, sahen sie ganz plötzlich ihn kommen, auf dem Wasser gehend. In der Stunde der Dunkelheit kam er hereinspaziert. Wisst ihr das? Als er sie verließ, wusste er, dass das geschehen würde. Deshalb erstieg er den höchsten Hügel, den es um das Land herum gab. Je höher du gehst, desto weiter kannst du sehen. Er stieg hinauf, damit er sie beobachten konnte. Er wusste, dass dies geschehen würde. Er sagte vorher, dass dieser Tag erscheinen würde. Wie es war in den Tagen von Sodom, So wird es beim Kommen des Menschensohnes, wenn der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Dieses böse und ehebrecherische Geschlecht wird nach einem Zeichen suchen, und sie werden ein Zeichen haben. Sie werden es ablehnen, wie sie es damals taten. Aber es wird das Zeichen der Auferstehung sein. Er ist immer noch lebendig und tut das, was er damals tat. Wir fanden heraus, dass in dieser gewaltigen Stunde, wo die Jünger in dieser Notlage waren, er so hoch kletterte, damit er sie beobachten konnte. Er saß dort oben auf einem Hügel und beobachtete sie. Dieses Mal hatte er jedoch nicht einen Berg erstiegen, sondern er stieg vom Grab hoch, stieg durch die Luft jenseits von Mond und Sterne, bis er so hoch ging, bis er hinunterschauen musste, um den Himmel sehen zu können. Dort sitzt er hoch oben. Jetzt ist sein Auge auf den Spatz gerichtet und ich weiß, dass er uns beobachtet. Gerade hier, in dieser Stunde der Dunkelheit, wo die Gemeinden alle in große Programme hineingehen und sie haben dieses Programm bekommen und jenes Programm, alles ist durchprogrammiert, so wie die anderen Gemeinden es auch sind, die Denominationen. Was ist denn passiert? In der Stunde der Dunkelheit, wenn die wirklich geisterfüllten Menschen sich fragen, was wird geschehen? Sieh meine Kinder an. Der Mann sagt, sieh meine Frau an, sieh dir das an. Sie gehen am Sonntag hinaus oder aus der Mittwochabend-Gebetsversammlung früher hinaus, damit sie gehen können, um Wir lieben Susi anschauen zu können oder irgendetwas im Fernsehen. Liebhaber der Welt, mehr als dass sie Gott lieben. Ich sagte neulich einer Frau, die so ein enges Kleid anhatte, Schwester, dein Kleid ist zu eng. Es mag nicht gut sein für mich, euch das hier zu erzählen, aber so war es. Du bist ein Christ und du machst dich zu deinem Stolperstein. Sie sagte, gut, Bruder Banham, weißt du was? Das ist die einzige Art von Kleidern, welche hergestellt werden. Ich sagte, sie verkaufen immer noch Stoff und es gibt auch Nähmaschinen. Da gibt es keine Entschuldigung. Jawohl. Hört, lass mich dir etwas sagen, mein lieber Freund, nicht um an dir herumzumeckern. Nein, mein Herr, ich versuche euch vor der Qual zu bewahren. Solange wie der Geist in euch ist, werdet ihr es tun. Das ist wahr. Du musst wiedergeboren sein. Nun, du kannst selber tun, was du möchtest, mit der Bemerkung, aber lass mir dir Folgendes sagen. Sieh, wie dein Herz ist. Da wird auch dein Schatz sein. Lasst es mich euch sagen. Du magst so rein sein wie eine Lilie zu deinem Ehemann und du magst so rein sein wie eine Lilie ein junges Mädchen für deinen Freund, aber eines Tages wird Gott dich zur Verantwortung ziehen, dass du Ehebruch begangen hast. Du bist schuldig, wenn du dich so anziehst. Jesus sagte, wer auch immer eine Frau anschaut, um nach ihr zu gelüsten, hat in seinem Herzen bereits Ehebruch begangen mit ihr. Wenn der Mann sich dafür verantworten muss, der Sünder, weil er nach dir geguckt hat, für das Begehen von Ehebruch, wer hat es ihm ermöglicht? Denke darüber nach, ihr pfingstlerischen Frauen, Schande sei über euch, Schande sei über euch. Ich liebe euch, das ist der Grund, warum ich das sage. Liebe, weißt du recht, wir sind auf einem großen Tamtam, einem großen Kleidertamtam. Es ist einfach modisch wie die Welt. Er sagte, liebet nicht die Welt, noch die Dinge der Welt. Wenn du es tust, ist die Liebe Gottes nicht einmal in euch. Mich kümmert es nicht, wie viel ihr in Zungen sprecht und auf- und abspringt und tanzt, das Haar schneidet und solche Kleider tragt. Ihr Männer erlaubt es. Eure eigenen Früchte sagen auch, wo ihr euch befindet. Das ist wahr. Kein Wunder, dass wir in so einem Chaos sind, wie es ist, und die Winde des Kommunismus und die Winde der Gemeindelehren, die Winde der ökumenischen Organisation blasen. Es ist eine Sich-Anschließungszeit, eine Vereinigungszeit. Die Gewerkschaften vereinigen die Arbeiter. Die Nationen haben die Vereinten Nationen. Sie vereinigen sich. Die Gemeinden vereinigen sich. Was zeigt dies alles? Es zeigt, dass Christus und die Braut sich bereit machen zum Vereinigen. Das ist es, wovon es spricht. All diese Schatten von Dingen zeigen, dass das Positive kommt. Beachtet jetzt, während wir schließen, weil ich sonst zu lange mache, beachtet jetzt in der großen Stunde, als alle Hoffnung auf das Überleben vorbei war, sahen sie jemanden kommen, der auf dem Wasser ging und sich näherte. Die Sache, der traurige Teil davon, hört gut zu, die einzige Sache, welche ihnen helfen konnte, davor fürchteten sie sich. Sie sagten, es ist ein Gespenst. Es sieht gespenstig aus. Es mag sein, dass es ein Geist ist. Sie fürchteten sich davor. Sie fürchten sich vor Wahrsagen. Ihr fürchtet euch vor irgendeiner Art von teuflischer Kraft, obwohl Jesus sagte, dass es in diesem Tag geschehen würde. Die einzige Sache, ihnen helfen kann, ist Jesus Christus. Nicht in eine Denomination, nicht, dass sich alle von ihnen zusammenschließen. Das wird es nur noch schlimmer machen, wie je zuvor. Die einzige Sache, die dir helfen kann, ist Jesus Christus. Wenn er in den letzten Tagen verheißen hat, in dieser Form zurückzukehren und dieses zu tun, wie er es war und davor der verheißene Sohn zu Abraham zurückkehrte, der erste Same, der königliche Same Abrahams, genauso würden wir dieselbe Sache sehen. Vor dem verheißenen Sohn würde Gott sich selbst im Fleisch manifestieren und genauso handeln, wie Jesus es tat, wie er sagte, dass er es tun würde, gerade wie er es sagte, dass es in den letzten Tagen geschehen würde. Hier sind die ganzen Verheißungen, die wir Ihnen zu Dutzenden auslegen könnten, gerade hier vor euch, dass dieses stattfinden soll. Die Gemeinden, welche mit ihren Armen ausgestreckt sein sollten, um es zu empfangen und zu sagen, ich fürchte mich ein wenig davor. Seht, es gehört nicht zu unserer Gruppe. Sie fürchten sich davor. Die einzige Sache, welche sie zu Christus bringen kann, ist Christus selbst. Und sie fürchten, dass es zu beängstigend ist. Oh, ich weiß nicht. Das mag gespenstisch sein. Seht ihr, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sie fürchten sich vor der einzigen Sache, die ihnen helfen kann. In der dunklen Stunde der Not fürchteten diese erwählte Gemeinde, diese Gruppe, die dort draußen sitzt, dass sie spukhaft sein mag. Sie wollten nichts damit zu tun haben. Dann kam eine liebliche Stimme. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Er ist das Wort. Ist er es nicht? Er änderte sich nie, das Wort zu sein. Könnt ihr jetzt heute Abend nicht das Wort hören, welches sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit? Fürchtet euch nicht, ich bin es. Lasst uns unsere Häupter beugen. Himmlischer Vater, der Abend ist zu heiß, die Stunden sind dunkel, als wenn das Feuer vom Altar heruntergebrannt ist. Du liest die Ehren vom ganzen Feld. Du sagst, das Königreich ist wie ein Mann, welcher ein Netz nahm, um zum See zu gehen, es hinauswarf und wieder hereinbrachte. Das Königreich war in dieser Weise. Herr, Gott, eines Tages ist es der letzte Fisch, der im Wasser ist. Du sagtest, sie fingen von allen Arten. Das Evangeliumsnetz fängt alle Sorten. Es fängt Schildkröten, Krebse, Spinnen, Schlangen, faule Fische. Wir wissen nicht, was es fängt. Aber da waren einige Fische, nach denen du Ausschau hielst. Du bist derjenige, der Richter ist. Wir erkennen schnell die Schildkröte, den Krebs und alle kommen wieder in das Schlammloch zurück zum Wasser. Eines Tages wird der letzte Fisch, der bestimmt ist, vorherbestimmt, um zu kommen, der letzte Teil von dem Leib aus dem See herausgezogen. Du hast in den Tagen von Luther ein Netz herausgeworfen und Wesley und Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finlay, Sankey und so weiter. In der Pfingstzeitalter von Tagen von F.S. Bosworth und Frochmann. Diese großen Männer, du hast die Netze ausgeworfen, in den Tagen von Billy Sunday und weiter hinab durch das Zeitalter. Und jetzt durchkämmst du immer noch den See. Sitzt da heute Abend einer von ihnen, Herr? Wenn es so ist, mögen sie es so sein, wie die kleine Frau am Brunnen. Sogar in ihrem Stand als Prostituierte erkannte sie immer noch, dass du der Messias war. Sie sah das Zeichen, und das war es. Sie sagte, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Sie hatte keinen Gedanken daran, dass das der Messias sein könnte. Sie sagte, wir halten Ausschau nach dem Messias. In anderen Worten, wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er das genauso sagen. Und du sagst es, ich bin es. Das war es. Nun, heute Abend, Herr, lass sie es sehen. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Es ist meine Verheißung. Heile die Kranken, Herr. Errette die Verlorenen. Fülle die, welche leer sind. O, mögen wir heute Abend weggehen und in unseren Herzen sagen, während wir gehen, wie jene, welche von Emmaus kamen, brannten nicht unsere Herzen in uns, als er uns heute Abend in dem Gebäude diente mit seiner göttlichen Gegenwart? Wie sie wussten, dass du es warst, luden sie dich ein und ihre Augen wurden geöffnet. Möge jeder von uns heute Abend dich einladen. Wenn wir es nicht verstehen, mögen wir dich trotzdem einladen. Das ist die einzige Weise, wie du dich selbst offenbaren kannst. Wir beachten die Weise, wie du dich selbst nach der Auferstehung geoffenbart hast. Du tatest etwas in derselben Weise, wie du es vor der Kreuzigung tatest. Jetzt komm heute Abend, Herr. Du sagtest, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Tue es wiederum für uns, wie du es in jenen Tagen tatest, als du hier im Fleisch auf der Erde standest. Wir werden mit leichten Herzen nach Hause gehen, wie jene damals. Im Namen Jesus bitten wir es. Amen. Jetzt in dem Gottesdienst heute Abend. Ich weiß, dass es schrecklich warm ist und wir haben noch 20 Minuten, um pünktlich hinauszukommen. Ich kann die Dinge, die ich tue, nicht verhindern oder aufhalten. Ich werde von etwas getrieben. Es ist in meinem ganzen Leben so gewesen und es ist immer richtig gewesen. Es hat mich nie etwas anderes gesagt, wie das, was in der Bibel steht. Ich kann es nicht aufhalten. Ich kann nichts daran ändern. Es geschieht einfach. Ich bin sicher, dass, wenn ich gehorsam bin, ist jemand da, der es benötigt. Ich werde treu sein. An jenem Tag möchte ich, dass es so ist, wie der große Paulus es sagte. Von keinem Menschen ist das Blut an meiner Hand. Ich möchte euch die Wahrheit sagen. Ich liebe euch. Wenn du einen kleinen Jungen hast, nun denk daran, Dame, du, die hier vorne in einer Weile ausgeschimpft habe, ihr Schwestern mit kurzgeschnittenem Haar und den Dingen. Wenn du einen kleinen Jungen auf der Straße sitzen hättest und du würdest sagen, lieber Junior, komm heim, Liebling. Es könnte sein, ich weiß es nicht. Vielleicht werden sie um dich herumfahren. Du liebst das Kind nicht. Das ist wahr. Du wirst dort hinausgehen und ihm das Fell über die Ohren ziehen und dafür sorgen, dass er hereinkommt. Das stimmt, denn du liebst ihn. Das ist die Weise, wie das Evangelium ist. Gott liebt euch. Diejenigen, welche er liebt, züchtigt er und tadelt jedes Kind, welches zu ihm kommt. Wenn du die Züchtigung nicht ertragen kannst und weggehst und darüber ärgerlich wirst, dann seid ihr uneheliche Kinder. Dann seid ihr keine Kinder Gottes. Deshalb denkt einfach daran, dass es die Schrift ist. Nun, ein Wort von ihm, ein Wort bedeutet mehr, als in einer Million Lebenszeiten sagen könnte. Es ist er. Wir kennen seine Verheißung. Wir wissen, dass er es verheißen hat. Ich weiß nicht, ob es Gebetskarten ausgeteilt worden sind. Hat er wieder Karten ausgeteilt? Hast du heute Karten ausgeteilt? Was für welche waren es? Buchstabe J. In Ordnung. Um Zeit zu sparen, lasst uns mit Nummer 1 beginnen. Gut, sie sind wahrscheinlich im ganzen Gebäude verteilt. Buchstabe J, Nummer 1. Jetzt haben wir einige, welche übrig geblieben sind. Wir fingen einmal von dieser einen an und haben noch einige, die übrig geblieben sind, weil die Zeit vorbei war. Aber alle Leute, die täglich hereinkommen, haben die Gelegenheit, in die Linie hinaufzukommen. Wie viele hier in der Versammlung wissen, dass dort in der Zuhörerschaft beinahe zweimal so viel geheilt worden sind, als wir oben geheilt wurden. Sicherlich, ihr wisst das. Seht, eine Gebetskarte ist einfach nur dazu da, um die Menschen hier heraufzubringen, damit der Heilige Geist da hineinkommt. Gerade jetzt müssten wir noch einmal haben. Wir könnten die Gebetskarten auch weglassen. Genauso wie wir es gestern Abend gemacht haben. Wir haben gestern Abend gar keine Gebetskarten gehabt. Der Heilige Geist kam unter diejenigen, welche keine Gebetskarten hatten. Ich habe viele Dinge gesehen, aber die ich nicht gesagt habe, weil ich nicht wusste, ob es so war oder nicht. Es blieb immer noch dunkel über ihnen, aber ich ließ es einfach gehen. Ich wusste es nicht. Es wäre nicht gut gewesen, sie zu rufen. Was immer er sagt, ist richtig. Deshalb hört, was er sagt. Hast du gesagt, dass Buchstabe J dran war? Buchstabe J, Nummer 1. Wer hat eine Gebetskarte? Erhebe deine Hand. Du musst es verwechselt haben, Junge. Oh, das tut mir leid. Oh, weit zurück an der Wand hinten. Komm, hier hoch, junge Dame. Sie bringen jetzt einfach diese Karte runter. Der Junge, Bruder Borders oder Billy. Manchmal tun sie es beide und sie vermischen diese Karten vor euren Augen und dann geben sie euch die Karten, was immer ihr möchtet. Wir wissen es nicht. Der eine mag Karte Nummer 5 bekommen und der andere Karte Nummer 7 und diese bekommt Nummer 15 und der nächste 95. Wir wissen es nicht. Dann wiederum, wenn ich komme, wo immer es auf meinem Herzen ist, rufe ich einfach von dort auf, egal von wo es ist. Manchmal zähle ich, wie viele in einer Reihe sind und teile es durch die Anzahl der Reihe und bekomme dadurch eine Antwort. Versteht ihr? Dann, wenn ich es nicht weiß, nehme ich es einfach, was immer mir zuerst in den Sinn kommt. Nummer 1, Buchstabe J, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, 7, 8, 9, 10. Lasst sie kommen, seht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist gut. Wartet. Einer ging den verkehrten Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist gut. Jetzt hier. Hier ist es. 10. In Ordnung. 11, 12, 13, 14, 15. Das sind 5 mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist gut. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Ich sehe nur 4. 20. Hat sich 20 gemeldet? In Ordnung. Nun, wir möchten nicht, dass zu viele auf einmal stehen müssen. Gut, wenn wir mit diesen durchgekommen und es früh genug ist, werden wir noch mehr dran nehmen. Lasst uns noch ein paar mehr versuchen. Lasst uns versuchen, 5 mehr zu nehmen. 21 bis 25 mit Buchstaben J. Lasst sie stehen, wenn ihr möchtet. 21 bis 25. 1, 2, 3, weit zurück hinten 4. 1, 2, 3, 4. Und das sind 5. In Ordnung. Lasst uns gerade da aufhören. Das sind 25 in der Reihe. Und sie stellen sich hier unten auf. Jetzt bitte ich euch, mir einen Gefallen zu tun. Werdet ihr mir eure ungeteilte Aufmerksamkeit geben? Gebt doch Gott eure ungeteilte Aufmerksamkeit für die nächsten 15, 16 Minuten. Wollt ihr das tun? Wollt ihr dieses tun und euer Herz öffnen? Erinnert euch, was ich gesagt habe. Lasst das nicht einfach euren Rücken herunterlaufen, wie Wasser auf dem Rücken einer Ente, so wie das alte Sprichwort es sagt. Tut das nicht. Denkt darüber nach. Wenn ich euch irgendetwas sage, was nicht in der Schrift steht und eine Verheißung für diese Stunde ist, seid ihr verpflichtet, hier zum Verantwortlichen zu gehen und kommt es und sagt mir Bescheid. Das ist richtig. Ich lehre nichts anderes, als was in dem Wort ist. Wenn ich bei dem Wort bleibe und wenn ich sage, dass es der Weg ist, es ist in der Bibel. Wenn der Engel des Herrn mir etwas sagte, was nicht in der Bibel ist, wäre es nicht der Engel des Herrn gewesen. Das ist wahr. Er hat mir nicht einmal irgendetwas erzählt, als was das, was im Worte steht. Ansonsten beweist es mir. Er hat mir nie eine Sache gesagt von Hunderten und Tausenden von Dingen. Und den Sprachen der Welt hat er mir nicht einmal irgendetwas Falsches gesagt, was nicht geschehen wäre. Fragt den Manager und die anderen hier. Dieses, was ihr hier alle seht, ist die amateurhafte Weise davon. Ist das wahr, Brüder? Nun, hier draußen und im Privatleben, wenn ihr sagt, geh zu diesem Platz und siehe dieses und jenes wird geschehen, sage hier darüber dieses, hier unten. Es ist einfach fortwährend, die ganze Zeit, seht, Jahr ein und Jahr aus. Die Menschen in der Versammlung sehen nur die kleinen Dinge. Wenn ihr jetzt ehrfürchtig sein wollt, ist jetzt jeder in der Gebetslinie, der hier steht, ein Fremder für mich? Erhebt eure Hände, wenn es so ist. In Ordnung. Wie viele sind dort draußen, die wissen, dass ich nichts über euch weiß? Erhebt eure Hand. Dankeschön. Ich kümmere mich nicht darum, wo ihr seid, wenn ihr oben in der Galerie seid oder hinten an der Wand oder hier unten entlang, wo immer ihr seid. Dies ist zu eurem Besten. Dies ist zu eurem Nutzen. Seht? Dies ist zu eurem Nutzen. Ich dachte, das war mein kleiner Enkelsohn, welcher da zu mir sprach, aber es war nicht so. Ich habe einen kleinen Enkelsohn irgendwo hier drinnen, heute Abend. Er ist ungefähr so groß und ich dachte, es wäre der kleine Paul. Er hat immer gesagt, dass er kommt, um auf der Plattform zu stehen und für mich zu predigen. Er ist nicht ganz 2 Jahre alt. Ich denke, der kleine Junge hält nach seiner Mutter Ausschau. Denkt daran, ich versuche euch zu helfen. Gott weiß es, dass ich versuche euch zu helfen. Schaut, ich möchte, dass ihr den Nutzen bekommt, wenn er in unserer Mitte kommt. Nun, denkt darüber nach, die Person von Jesus Christus in Fleisch wirken, wie er es verheißen hat, dass er es am Ende tun würde. Wie viele wissen, dass er das verheißen hat? Gerade wie so dort unten in Sodom es war, als der Engel mit seinem Rücken, das war Gott. Glaubt ihr, dass es Gott war? Wie viele glauben, dass es Gott war? Sicherlich war das so. Die Bibel sagt, dass es so war. Und er, Jesus, bezog sich darauf. Jetzt, ihr dort draußen ohne eine Gebetskarte, ich möchte, dass ihr etwas für mich tut. Wo immer ihr auch seid, erinnert euch diese Dinge, beachtet, wenn es euch gesagt wurde, dass ihr geheilt seid, oder wenn es euch sagt, was zu tun ist. Beachtet, was es sagt. Wenn es euch sagt, ist das, um euer Glauben aufzubauen. Wenn dann euer Glaube zu einem bestimmten Punkt kommt, streckst du dich einfach aus und nimmst Gott an. Es bin nicht ich, der himmlische Vater weiß es. Ich schaue diese Linie durch und ich sehe nicht eine Person, welche ich kenne. Ich kann nicht mehr wie 2 oder 3 Personen in der ganzen Versammlung sehen, die ich kenne. Und gerade jetzt kann ich nur eine Person davon zeigen. Ich sehe, dass Bruder Edmund Way vor ein paar Minuten hier war. Ich dachte, dass ich ihn sehe und ich verpasste ihn. Wenn ich mich nicht irre, sehe ich jemanden, den ich kenne. Es ist ein Mann und seine Frau und ein kleines Mädchen mit Namen Fritzinger. Von oben, in Ohio. Ist das so? Bist du Bruder Fritzinger? Du sitzt ein wenig versteckt. Das sind Bruder und Schwester Fritzinger von Ohio. Freunde von mir. Außerdem sitzt noch dort hinten jemand. Ich sehe auf der Seite hier drüben einen alten Mann, welcher 92 Jahre alt wird, mit dem Namen William Dauch. Er und seine Frau, sie ist Krankenschwester. William Dauch von Ohio, ein sehr enger Freund von mir. Vor nicht langer Zeit hatte er mit 91 Jahren ein völliges Herzversagen. Es war eine Herzattacke und seine Frau rief mich an, sofort zu kommen, weil er im Sterben lag. Er ist ein guter Freund für mich gewesen. Unterwegs, auf meinem Weg zu ihm, war ich besorgt und ich hielt an. Und eines meiner Räder war aus der Spur gekommen und es schnitt meinen Reifen in Stücke. Ich ging in eine Texaco-Werkstatt und tankte Benzin und sie kamen heraus und schauten sich die Sache an. Ich schaute hoch und sah Bruder Dauch in meiner Gemeinde durchgehen und meine Hand schütteln. Ich sagte, Preis dem Herrn. Ich schaute zurück in diese Richtung und hier kam er die Straße herunter und schüttelte meine Hand und ich ging zu ihm. Ich begegnete seinem Arzt, einem jungen Juden oder ein Mann mittleren Alters, ein jüdischer Mann. Ich fragte, wie geht es ihm, Doktor? Er sagte, er hat nicht einmal die Gelegenheit, um sein Leben zu kämpfen. Er sagte, er ist unter dem Sauerstoffzelt und er wird geradewegs dort sterben. Denken Sie daran, er ist 91 Jahre alt. Ich sagte, ja, mein Herr. Er sagte, es ist ein vollständiges Herzversagen. Es kann nichts mehr getan werden. Es ist Zeit zu gehen. Ich sagte, ja, mein Herr, aber er wird nicht sterben. Das ist alles. Ich ging hinein und steckte meine Hand unter das Zelt. Ich sagte, Bruder Dauch, kannst du mich hören? Er schaute zu mir hoch. Nun, ich nannte seinen Namen und er ist ein Deutscher. D-A-U-G-H und ich spreche es einfach Dauch aus. Seht ihr? Ich steckte meine Hand unter das Zelt und sagte, hörst du mich, Bruder Dauch? Er sagte, ja. Ich sagte, du stirbst nicht. Ich habe gesehen, dass du nicht stirbst. Eine Woche danach, als ich in der Gemeinde stand, wer kam da in der Gemeinde hinein? Es war Bruder Dauch. Als ich in die Versammlung verließ, ging ich über den Fluss in ein Café, um zu essen. Als ich aus dem Auto ausstieg und die Straße hinaufging, kam Bruder Dauch vorbei, mit seiner Hand ausgestreckt. Diese Visionen versagen nie. Mit 91 Jahren folgt dieser Mann jeder Versammlung. Und war in Kalifornien. Würdest du gerade deine Hand erheben, Bruder Dauch? Er sitzt dort, damit die Menschen jetzt sehen, was ein wahrer Soldat ist. Hier, gerade hier sitzt er, 91 Jahre alt und folgt jeder Versammlung. Wenn ich im Tabernakel bin, fährt er jeden Tag 100 Meilen, um mich eine kleine Predigt predigen zu hören und geht dann zurück. Gott, es wird Licht sein zur Abendzeit. Ich sagte neulich, als ich mit ihm sprach, was kann ich für dich tun, Bruder Dauch? Nur eine Bitte, Bruder Branham, wenn er kommt, möchte ich mit ihm gehen. Er sagte, mach dir keine Sorgen, das ist sicher, sicherlich. Der Mann kam herein und wurde getauft und empfing die Taufe mit dem Heiligen Geist und er ist einfach ein wunderbarer Diener von Christus. Jetzt bitte ich jeden Einzelnen, wirklich ehrfürchtig zu sein und hier zu schauen, um zu beten. Wie viele Lehrer hier wissen, dass er der Hohepriester ist, gerade jetzt, welcher berührt werden kann durch das Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Gut, wenn er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit und derselbe Hohepriester, dann wird er in derselbe Weise handeln. Nur sein Leib ist auf dem Thron Gottes. Wie viele wissen das? Der Leib von Jesus ist auf dem Thron Gottes. Er benutzt diesen Leib, um sich dadurch zu manifestieren, gerade so, wie er es verheißen hat, es zu tun. Die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Ich bitte euch, still zu sitzen und ehrfürchtig zu sein, aufzupassen und zu beten. Himmlischer Vater, ich habe versucht, so ehrfürchtig zu sein, wie ich es nur wusste, es tun zu können. Jetzt nur ein Wort von dir, Herr, und möge dann die sanfte, leise Stimme durch diese Versammlung hindurchkommen und sagen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Gewähre es, Vater, ich übergebe mich selbst dir mit der Botschaft, die heute Abend gepredigt wurde, mit deinem Wort, damit es bestätigt wird. Du brauchst es nicht zu tun, aber du wirst es tun oder du tust es, weil du es verheißen hast. Ich bete, dass du dieses gewähren wirst im Namen Jesus. Amen. Und jedermann sei wirklich ehrfürchtig, einfach richtig ehrfürchtig. Wie geht es dir? Nun, ich gebe dir eine Schriftstelle, während wir weitermachen. Ob der Herr es tut, weiß ich nicht. Ich habe auf die Art gepredigt, seht, das ist eine andere Art von Salbung. Dieses ist eine andere Art von Salbung. Das war einfach eine Segnung. Dieses, nur eine Sache davon, nimmt einfach das Leben aus dir heraus. Gut, die Dame steht hier. Ich habe sie nie in meinem Leben gesehen. Sind wir einander fremd? Ich glaube, dass du von einer Weile gesagt hast, dass ich dich nicht kenne. Gott kennt dich, er kennt dich. Weißt du, was er dafür, dass wir hier stehen, eines Tages darüber am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen? Du bist dir dessen bewusst? Du weißt, dass das, was wir jetzt tun, Gott uns dort oben dafür zur Verantwortung zieht. Ich sagte das gerade zu diesem Zweck. Nun, wenn der Herr Jesus mir offenbaren wird, was du tust, was in deinen Gedanken ist, oder etwas wie dies, würdest du das glauben? Würdet ihr da draußen es glauben, die Zuhörerschaft? Nun, wir stehen gerade genauso wie die Frau am Brunnen und unser Herr. Ein Mann und eine Frau begegnen sich zum ersten Mal, seht ihr? Hier befinden wir uns. Das ist Johannes, das 4. Kapitel. Wenn der Heilige Geist etwas sagen wird, wenn du für jemanden anders hier bist oder wenn du krank bist, wenn es häusliche Probleme sind oder wenn es finanzielle Probleme sind, was immer es ist, ich habe keine Vorstellung davon, aber er hat es. Er kann die Gedanken, welche in deinem Herzen sind, unterscheiden. Er ist das Wort. Ich kann es nicht. Ich bin ein Mensch. Du bist nur ein bisschen nervös und das ist der Grund, dass ich das tue. Verstehst du? Das ist eines deiner Probleme, die Nervosität. Das ist wahr. Du hast auch Zuckerkrankheit. Das ist noch eine andere Sache, welche bei dir verkehrt ist. Das ist wahr. Komplikationen. Einfach so viele Dinge, welche verkehrt sind. Ist das wahr? Wenn das wahr ist, erhebe deine Hand. Seht ihr? Glaubst du, dass er dich heilen wird? Wirklich? Gut. Deine Nervosität kommt durch dein Alter, aber jetzt wird dich alles verlassen. Ich glaube, dass wir durch Glaube nach Golgatha gehen und eine Bluttransfusion bekommen. Das ist genau das, was er tat. Er sagte der Frau am Brunnen, was ihr Problem war. Ihres war, dass sie zu viele Ehemänner hatte. Deines war das, denke ich, dass es Nervosität war und zwei oder drei Dinge mehr, welche verkehrt waren. Das ist wahr, nicht wahr? Das ist dieselbe Sache. Als er zu Simon kam, sagte er ihm, wer er war. Glaubst du, Gott kann mir sagen, wie du heißt? Würde es bewirken, dass du mehr glaubst? Würde es das? Frau Strong, Stout, glaubst du? Gehe und glaube, es ist alles vorbei. Komm, glaubst du, ich bin auch für dich ein Fremder. Ich kenne dich nicht. Gott kennt dich. Glaubst du, dass er mir offenbaren kann, was dein Problem ist? Wenn er es tut, sei der Herr Gott gelobt. Ist es richtig? Nun, du brauchst nicht besorgt zu sein. Siehe, das ist er, was du fühlst. In Ordnung. Du leidest auch unter einem nervösen Zustand, geistig nervös, und du wirst gleich niedergeschlagen. Du leidest unter einem Blasenleiden. Etwas mit der Leber ist verkehrt und du bist blutarm. Stimmt das? Du hast etwas, es erscheint fortwährend ein Mann hier. Glaubst du, dass Gott dich heilen kann? Auch deinen Ehemann heilen, ihn gesund machen. Du denkst, das Magenleiden wird verschwinden und er wird gesund sein. Das ist, woran er leidet. Gehe und lege deine Hände auf ihn. Sage es ihm so und es wird ihn verlassen. Ich bin ein Fremder für dich. Der Herr Jesus kennt beide von uns, oder nicht? Glaubst du, dass Gott dich gesund machen kann? Wenn der Herr Jesus mir die Sache offenbaren wird, die in deinem Herzen ist, glaubst du, dass er dich gesund machen wird? Du hast ein Problem gehabt. Du hast ein Gallenblasenleiden, zum einen, und noch eine andere Sache, welche verursacht, dass deine Blase vereitert ist. Aber das ist, was dein Arzt sagt. Nun, die nächste Sache ist, dass es deswegen operieren müssen. Das ist genau die Wahrheit. Ist das nicht so? Glaubst du jetzt, dass er das vorbeigehen lassen kann? Du denkst, dein Glaube ist in ihm. Jetzt weißt du, dass nicht ich es bin. Das tut er. Glaubst du? In Ordnung. Geh, und wie du geglaubt hast, so geschehe es dir. Wir sind einander fremd, denke ich. Der Herrgott kennt uns beide. Glaubst du, er ist in der Lage, mir Dinge zu offenbaren, die dir helfen würden? Du glaubst, dass er es tun wird? Ich sage positiv. Das ist sehr gut. Das ist sehr fein. Gut, du hast viele Dinge, die bei dir verkehrt sind. So viele Komplikationen und Dinge und der Husten und du kannst es nicht loswerden. Du bist nervös, das ist wahr. Dann hast du eine Last auf dem Herzen und diese Last ist für jemanden, welcher dein Sohn ist. Er hat ein Problem, einige häusliche Probleme. Er und seine Frau, sie streiten immer und so weiter. Und du hast eine Last dafür. Das ist wahr. Jetzt glaube von ganzem Herzen und es wird sich alles klären und vorbei sein. Glaube jetzt. Der Herr segne dich. Wie geht es dir, Herr? Ich bin ein Fremder für dich und du bist ein Fremder für mich. Die Visionen, ich sehe sie jetzt, wie das ganze Gebäude hell wird und wie ein Wirbelwind herumgeht. Seht ihr, glaubst du, dass der Herr Jesus mir offenbaren könnte, wozu du hier stehst? Du glaubst, dass er das kann? Ich glaube das auch. Ich spreche nur zu dir, um Kontakt zu deinem Geist zu bekommen. Das ist genau der Grund, warum ich das tue. Siehe, ich kenne dich nicht. Deshalb muss es etwas anderes, wie ich es sein, was es tut. Ich muss mich selbst so vollständig von mir wegbekommen, dass der Herr es selber tun kann. Verstehst du das? Nun, eine Sache, du leidest unter einer außerordentlich nervösen Verfassung. Und diese nervöse Verfassung besteht schon seit langer Zeit. Das ist wahr. Der nervöse Zustand hat verursacht, dass du auch einen hohen Blutdruck hast. Du hast einen Schlaganfall gehabt. Das ist es. Sag, du bist entweder einmal ein Prediger gewesen oder du bist ein Prediger. Gut, du bist ein Prediger. Ich habe dich unter hinter dem Pult gesehen. Dann habe Glauben in Gott und die Nervosität wird dich verlassen. Alle Prediger haben das. Du wirst gesund werden. Geh zurück zu deinem Pult und gehorche Gott und bleibe treu zu dem Wort, Jesus Christus. Glaubst du, dass dein Rückenleiden dich verlassen hat? In dem Stuhl sitzen? Glaubst du es? In Ordnung. Dann gehe geradewegs weiter und sage, ich danke dir, Herr. Komm, meine Dame, wie geht es dir? Glaubst du mir, sein Diener zu sein? In Ordnung. Glaubst du, dass diese Frauenkrankheit dich verlassen wird? Du tust es? Dann geh weiter und sprich. Ich danke dir, Herr. Nierenleiden, Rückenleiden in deinem Rücken. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird und dich davon gesund machen wird? Du glaubst, dass er dich gesund machen wird? In Ordnung. Ziehe deines Weges. Komm, Dame. Ich bin ein Fremder für dich. Wenn ich dir überhaupt nichts sagen würde, würdest du glauben, dass die Gegenwart Gottes hier ist, um die Kranken zu heilen? Du tust es? Gut. Wenn du es tust, dein Magenleiden. Ich habe es doch gesagt, siehst du? Es ist vorbei. Ich sage es dir, sieh. Wie geht es dir, Herr? Gott lebt im Herzen und dein Herz hat sich vor kurzem als sehr schlecht gezeigt. Glaubst du, dass er es gesund machen kann? Zieh deines Weges und glaube es. Gott segne dich. Glaube es. Er wird es gesund machen. Du bist nervös. Es verursachte, dass du ein Magenleiden hast, ein Geschwür. Es macht dir nach dem Essen zu schaffen. Du glaubst, dass es jetzt alles vorbei ist? Geh und hole dir etwas zu essen. Es ist schwer für dich aufzustehen. Der Rücken macht dir so schwer zu schaffen. Es wird dir nicht mehr zu schaffen machen, wenn du es glaubst. Willst du? In Ordnung. Geh weiter und möge der Herr Jesus dich vollständig gesund machen. Warum bist du so nervös? Geh einfach weiter und sage, ich werde nicht mehr nervös sein und du wirst es nicht mehr sein. Gehe und glaube. In Ordnung, Herr. Komm, meine Dame. Nun, die äthiopische Frau und ein weißer Mann, ganz genau in dieser Weise, wie sie sich an jenem Tag begegneten mit Jesus. Sie hatten eine Rassentrennung, wie sie es auch einmal im Süden hatten, aber wir haben es nicht mehr. Jesus ließ sie wissen, dass alle Menschen Gottes Volk sind. Da war kein Unterschied, seht, ob sie Jüdin oder Samariterin war. Wenn Gott dir nicht hilft, wird dich die Arthritis sehr bald verkrüppeln. Aber glaubst du, dass er dir helfen wird und dich gesund macht? Gerade so, wie die Frau es tat, geh deines Weges und erzähle deinen Leuten, welch große Dinge Gott für dich getan hat. In Ordnung. Nun, es ist ein Chirurg bereit, ein Messer herauszuholen. Nur einen Moment. Es war nicht diese Frau. Nun, gerade einen Moment. Jedermann seid jetzt wirklich ehrfürchtig. Es ist Satan. Er versuchte etwas zu tun. Hier ist es. Ein Tumor. Ein Tumor. Beide von euch. Das ist wahr. Du hast einen Tumor und sie hat einen Tumor. Und der Teufel schreit um Hilfe. Einer zum anderen. Aber der Heilige Geist schreit auch. Werdet ihr ihm glauben? In Ordnung. Steh von der Bahre auf, Dame. Erhebe dich heraus von der Bahre. Steh daraus auf und glaube, gehe und glaube ihm jetzt. Amen. Glaubt ihr? Alle Dinge sind möglich. Glaubt ihr, wie es ist mit euch in der Zuhörerschaft? Lasst uns jetzt aufstehen. Gerade jetzt ist die Zeit, um es zu tun. Lasst jede Person gerade jetzt aufstehen. Gebt Gott Lobpreis. Erhebt eure Hände. Ich danke dir, Herr Jesus. Wir preisen dich für deine Güte. und eine Heilung für die Kranken.